Von der Erde ins All.
T-minus 15 seconds.
Ein Podcast von Daniel Finger.
10, 9.
In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Willkommen auf der Erde.
Elektrisch fliegen. Innovationen für Klimafreundlichkeit. Es ist Sommerzeit und damit Urlaubszeit. Und klar, viele steigen dafür ins Flugzeug. Der weltweite Luftverkehr verdoppelt sich alle 15 Jahre. Und Fliegen ist schön und praktisch. Aber Flugzeuge verbrennen immer noch Kerosin, auch wenn die heutigen Motoren enorm effizient arbeiten. Und die Emissionen wirken hoch oben in der Atmosphäre besonders stark aufs Klima. Darum beschäftigen wir uns regelmäßig mit der Frage, wie könnte das Fliegen der Zukunft aussehen? Am besten klimaneutral. Darum soll es auch in dieser Folge gehen und um das Comeback einer alten Bekannten, der Brennstoffzelle. Bevor wir auf die aktuelle Forschung schauen, wollen wir aber erstmal einen Blick auf die Zahlen und Hintergründe werfen. Markus Fischer ist Bereichsvorstand Luftfahrt beim DLR und ich habe ihn gefragt, wie es um den Luftverkehr steht und warum wir jetzt handeln müssen.
Wenn man den Verkehr sich anschaut, den Luftverkehr, dann geht der Trend immer mehr in touristische Nutzung als wie früher viel Geschäftsreiseflüge. Und ja, wir sehen das auch, der moderne Mensch will sich vernetzen, will die Welt bereisen und insofern ist davon auszugehen, dass das auf jeden Fall nicht abklingen wird. Und dafür ist natürlich das Flugzeug als schnellstes, gleichzeitig sicherstes Verkehrsmittel natürlich ideal. Und man muss auch dazu sagen, dass von der Bereitstellung der Infrastruktur das Flugzeug halt, gerade wenn es natürlich längere Strecken angeht, natürlich ideal ist, weil ich quasi in Anführungsstrichen ja nur einen Flughafen beim Start und bei der Landung brauche und eben schnell dann von A nach B komme. Und das sind natürlich Punkte, die das Fliegen hochattraktiv machen, eben auch für den privaten oder touristischen Bereich. Ne?
Grundsätzlich gibt es für klimaneutrales Fliegen nicht nur eine Lösung, sondern mehrere, die parallel erforscht werden, je nachdem, wie groß das Flugzeug am Ende sein soll.
Da kann man halt heute schon sagen, dass rein batteriebetrieben bis auf absehbare Zeit nur Sinn macht bei Flugzeugen kleinerer Größe, so im Bereich der allgemeinen Luftfahrt oder maximal vielleicht bis zu einem Bereich von der Größe von Zubringerflugzeugen. Wenn man dann größer wird, so in den Regionalflugzeugbereich, dann spielen diese sogenannten Hybridansätze eine wichtige Rolle, wo wir dann eben auch forschen zusammen mit den Partnern und sagen, so wie weit bringt uns denn eine Brennstoffzelle in Kombination mit einer Batterie? Wie weit kommen wir, wenn wir Wasserstoff in der Direktverbrennung in Turbinentriebwerken untersuchen und so weiter und so fort?
Wenn es um das Fliegen mit Strom statt mit fossilen Brennstoffen geht, dann muss man mit Lars Enghardt sprechen. Er leitet das DLR-Institut für elektrifizierte Luftfahrtantriebe in Cottbus. Ich habe kurz nach der Branchenmesse Aero mit ihm gesprochen und ihn gefragt, wie sieht's denn aktuell aus mit dem Fliegen rein mit einer Batterie?
Die effizienteste Art zu fliegen wäre tatsächlich batterieelektrisch. Das ist bei weitem wirklich die energiesparsamste Variante. Mit dem Nachteil, dass Batterien schwer und tatsächlich nicht so energiedicht sind, wie wir uns das gerne für ein Flugzeug wünschen würden. Sodass wir aktuell für kleinere Flugzeuge tatsächlich batterieelektrische Realisierungen sehen. Für große Flugzeuge noch ein wenig davon entfernt sind. Klein ist der Bereich der allgemeinen Luftfahrt, das heißt 2 bis 4 Sitze. Vielleicht auch 5 bis 6 Sitze in den sogenannten Airtaxis. Aber das ist so momentan das Höchste, was man batterieelektrisch tatsächlich antreiben kann. Auf der Aero ist zum Beispiel neben dem aktuell schon seit, glaube ich, 3 oder 4 Jahren am Markt befindlichen, tatsächlich zugelassenen Elektroflugzeug, welches, kann man ja sagen, Pipistrel Velis, welches für Flugschulen auch ganz gut verkauft wird und mittlerweile Flugleistungen bietet, die elektrisches Fliegen bis zu etwa 1 Stunde Flugzeit ermöglichen, also für eine Flugstunde genau ausreichend. Dann wird es wieder neu geladen und steht für die nächste Flugstunde zur Verfügung. Es gibt jetzt ein Konkurrenzprodukt, was aus der Schweiz kommt, was auch kurz vor der Zulassung steht und was zum Beispiel bei dieser Aero-Messe vorgestellt wurde, welches sogar eine etwas höhere Flugzeit ermöglicht, sodass man sehen kann, auch die Batterietechnologie entwickelt sich vielleicht nicht so schnell, wie wir das alle wünschen, aber eben doch weiter, sodass wir also jetzt aktuell zu Flugzeiten von etwa 70 Minuten kommen, also im Vergleich zu vorher 45 Minuten bis zu 45 Minuten. Mit einer Perspektive hin zu vielleicht 2 Stunden.
Und weil Batterie solo nur bis zu einer gewissen Flugzeuggröße funktionieren kann, ist ein großer Hoffnungsträger immer noch oder wieder die Brennstoffzelle.
Ich habe große Hoffnungen in die Brennstoffzelle aus verschiedenen Gründen. Ein Grund ist relativ simpel, deren Umweltverträglich oder Freundlichkeit. Also die Brennstoffzelle ist meiner Meinung nach die einzige Möglichkeit, im Flugzeug wirklich fast emissionsfrei zu fliegen. Wir sind also mit einer Brennstoffzelle in der Lage, mit der einzigen Emission Wasserdampf bzw. Wasser, das ist das, was wir erzeugen, mit einer Brennstoffzelle wirklich zu fliegen. Es gibt keine anderen Emissionen. Das ist für mich der große Vorteil. Und der zweite große Vorteil, der allerdings noch von vielen verschiedenen Parametern abhängt, ist, dass die Brennstoffzelle tatsächlich im Vergleich zum Verbrennungsmotor eine höhere Effizienz aufweist. Das heißt, dass wir, wenn wir das geschickt machen, technisch gut lösen, energieeffizienter fliegen mit Brennstoffzellen, als wir es heute mit Verbrennungsmotoren tun.
Klingt nach einer tollen Lösung, hat aber ein ganz praktisches Problem. Wärme. Und zwar richtig viel davon.
Eine wesentliche Einschränkung ist der sogenannte Wärmetransport. Eine Brennstoffzelle hat eine gewisse Effizienz oder Leistungsfähigkeit bzw. einen Wirkungsgrad. Größenordnungsmäßig kann man sagen, 50% der Energie, die ich als chemische Energie in die Brennstoffzelle hineinstecke, kommt als Strom wieder raus. Und die anderen 50% werden in Wärme umgesetzt. Damit das Element nicht überhitzt, muss ich diese Wärme natürlich aus dem System wieder rausbringen. Das heißt, wenn ich jetzt ein, sagen wir mal, Regionalflugzeug antreiben will, und das ist ein sehr schönes Modell, dann brauche ich eine Antriebsleistung von größenordnungsmäßig 10 Megawatt für das gesamte Flugzeug. Das sind dann, wenn ich 4 Gondeln nehme, 2,5 Megawatt pro Gondel. Und wenn ich 2,5 Megawatt an Antriebsleistung brauche, kriege ich pro Gondel 2,5 Megawatt an Wärme, die ich aus dem System kontinuierlich herausbringen muss. Das passiert über sogenannte Wärmetauscher und über die Ausnutzung der Durchströmung oder Umströmung mit kühler Luft. Und diese Wärmetauscher sind wirklich die neuralgischen Elemente aktueller Brennstoffzellensysteme, denn sie müssen so effizient sein, dass sie möglichst dafür sorgen, dass ich mit wenig Oberfläche oder mit so wenig Oberfläche, wie ich mir leisten kann, möglichst viel Wärme an die überströmende, durchströmende Luft abgeben kann. Warum ist das wichtig? Jede Oberfläche, die ich zusätzlich erzeuge, jedes Bauteil, was ich zusätzlich in die Luft hineinstelle, erzeugt mir für das Flugzeug einen Strömungswiderstand. Und jeder Strömungswiderstand, das weiß man, wenn man als Autofahrer beispielsweise mal irgendwann während der Fahrt die Hand aus dem Fenster streckt, macht einen Widerstand und damit verniedrigt es den Wirkungsgrad meines Flugzeugs. Wenn ich zu viel Wirkungsgrad verliere, dann lässt sich das Flugzeug nicht mehr wirtschaftlich betreiben. Und wir sind gerade wirklich an der Schwelle von Wärmetauschersysteme für diese Niedrigtemperatur-Brennstoffzellen, sodass solch ein Flugzeug sich wirtschaftlich betreiben lässt. Im Moment ist es so, dass die Dinger noch zu groß sind, um mal das ganz einfach auszudrücken.
Wie so ein Kühlsystem im Flugzeug am Ende funktioniert, das ist
einfach. Die Kunst ist tatsächlich mit einer Kombination aus einem möglichst leichten Material, welches durchströmt wird, und einem möglichst kleinen Flächenaufwand, weil jede Fläche, die ich anströme, erzeugt Strömungswiderstand, eine große Wärmeabfuhrmenge zu gewährleisten. Je besser die Wärmeabfuhr, desto effizienter das System, desto weniger Leistungsverlust habe ich insgesamt.
An der nächsten Generation von Wärmetauschern wird aktuell an Lars Institut in Cottbus intensiv geforscht.
Also wir möchten uns insbesondere dem Thema Brennstoffzellenbasiertes Fliegen oder ganz allgemein ausgedrückt dem emissionsfreien Fliegen noch deutlich weiter nähern. Das kann dadurch sein, dass wir uns mit sehr innovativen neuen Wärmetauschern auseinandersetzen. Dafür bauen wir gerade einen neuen Versuch auf, der tatsächlich Wärmetauscher-Tests bis zu eingebrachten Wärmemengen von 1 Megawatt ermöglichen. In einem großen Windkanal, in dem wir dann tatsächlich Wärmetauscher bis zu dieser Leistungsklasse testen und untersuchen können in unterschiedlichen Varianten und Zuströmung, Abströmung, Wärmeabtransport genauestens im Detail untersuchen. Gleichzeitig betrachten wir auch die Integration von unterschiedlichen Brennstoffzellen in Flugzeuggondeln der Zukunft. Solche Fragen, die in dem schönen Wort Packaging enthalten sind. Das heißt also, wie kriege ich die verschiedenen Elemente eines solchen Flugzeugantriebs in einem kompakten Gesamtsystem unter? Und wie kriege ich zum Beispiel auch solch einen Kühlkanal, wie ich ihn vorhin angesprochen habe, effizient und elegant in solch eine Gondel integriert, sodass möglichst wenig Strömungswiderstand dabei rauskommt auf der einen Seite und auf der anderen Seite möglichst viel kühle Wirkung.
Und jetzt wollen wir noch auf einen besonders innovativen Weg schauen. Einen, der zwei Welten vereinen will. eine klassische Gasturbine und eine Brennstoffzelle in ein und demselben System. Stefanie de Graaf leitet am Institut für elektrifizierte Luftfahrtantriebe das Projekt FlyEco. Und ja, das ist ein Akronym. Und zwar für Future Enabling Technologies for Hydrogen Powered Electrified Aero Engine for Clean Aviation. Und es ist ein
EU-Projekt, in dem es darum geht, ein innovatives neues Antriebskonzept zu entwickeln und auch schon auf ein gewisses Technologiereifegradniveau zu heben und damit verbunden auch schon erste Tests durchzuführen, um das Prinzip zu validieren.
Wie funktioniert jetzt diese Kombilösung?
Es ist im Prinzip eine Weiterentwicklung einer wasserstoffbasierten Gasturbine, bei der auch eine Festoxidbrennstoffzelle genutzt wird. Das ist eine Art von Brennstoffzelle, die auf einer sehr hohen Temperatur arbeitet. Und was wir dort untersuchen, ist verschiedenste Möglichkeiten, diese beiden elementaren Technologien miteinander zu verkoppeln, zu integrieren, sodass möglichst die Synergien, die man eben identifiziert hat zwischen den beiden, auch genutzt werden. Das fängt an bei, wir nutzen auf der einen Seite die komprimierte Luft aus dem Kompressor der Gasturbine, um sie in der SOFC, also in der Brennstoffzelle, zu nutzen. Wir nutzen aber auch das Abgas aus der Brennstoffzelle, um es wieder in den Gasturbinenzyklus zurückzuführen. Das führt dazu in der Summe, dass wir keine CO2-Emissionen mehr haben. Wir haben eine Reduktion der NOx-Emissionen. Hierbei ist das Ziel, mindestens um 50% das zu reduzieren. Wir haben eine Steigerung der Gesamteffizienz des Antriebs. Und wir konnten sogar jetzt mit den Konzepten, die wir entwickelt haben und die sozusagen jetzt auch rausgekommen sind, dass sie die besten sind, die wir weiterverfolgen wollen, konnten wir auch zeigen, dass eine Gesamtreduktion des Treibstoffverbrauchs auf Flugzeuglevel auch erreicht werden kann.
Ein Nebeneffekt dieser Kopplung hat es besonders in sich. Es geht dabei um Stickoxide.
Es gibt ja einige Nicht-CO2-Emissionen, die eine sehr große Auswirkung auch auf den Klimawandel haben. Und die Stickoxide sind eine dieser Emissionen. Das ist aber in der Luftfahrt schon länger bekannt. Also es gibt auch jetzt schon Grenzen sozusagen für die NOx-Emissionen. Und man ist auch schon seit längerem daran, bei den kerosinbetriebenen Triebwerken die NOx-Emissionen zu reduzieren. Das kann man durch gewisse Brennkammertechnologien sozusagen auch erreichen. Aber das, was hier jetzt einen großen Unterschied macht, ist, wir nutzen das Abgas von der Brennstoffzelle, welches zum Teil noch unverbrauchter Wasserstoff ist und aber auch Wasserdampf. Und wenn man diesen Wasserdampf in die Verbrennung mit hinzufügt, erreicht man gewisse Effekte, unter anderem eine geringere Temperatur, Verbrennungstemperatur und damit verbunden eben auch weniger NOx-Emissionen, weil der chemische Mechanismus zur Entstehung von Stickoxiden sehr stark durch die Temperatur getrieben ist.
Aber auch dabei gibt es einen entscheidenden Knackpunkt.
Also die erste große Herausforderung ist, die Festoxid-Brennstoffzelle ist aktuell eine der Brennstoffzellen, die wirklich die auch höchste Effizienz hat und eine sehr gute Leistungsfähigkeit. Aber sie ist sehr schwer im Vergleich zu auch anderen Brennstoffzellentypen, die man eben nicht so gut mit der Gasturbine koppeln könnte. Also das ist ein Punkt, die Erhöhung der Leistungsdichte der Brennstoffzelle. Dann die Zuverlässigkeit. Also es gibt verschiedene Aspekte, die natürlich auch in der SOFC sowie auch in anderen Brennstoffzellentypen zu Bauchschmerzen führen. Also zum einen gibt es ja auch gewisse mechanische Lasten, die auf so einem Triebwerk wirken. Also die Integrität des ganzen Systems ist unheimlich wichtig. Und diese Brennstoffzelle ist natürlich ein bisschen empfindlich auch gegenüber Vibrationen, mechanischen Lasten. Man muss das Ganze also stabil irgendwie gestalten. Und oft sind die Lebensdauern von solchen Brennstoffzellen eben deutlich geringer, als wir das kennen aus dem Gasturbinenbereich, wie wir es auch dort als Anforderung oft gegeben haben.
Batterie, Brennstoffzelle, Hybrid mit Gasturbine, drei Wege für drei unterschiedliche Flugzeuggrößen. Wie ehrgeizig sind denn die Zeitpläne bis zur Umsetzung?
Tatsächlich sind die Pläne nach wie vor sehr ehrgeizig, aber vielleicht muss man auch sagen, sind sie realistischer geworden. Sie sind weniger optimistisch. Also wir hatten mal eine Pressemitteilung aus dem Jahr 2022 von dem größten europäischen Flugzeughersteller, der propagiert hat, dass wir im Jahr 2035 ein Regionalflugzeug am Markt haben werden, welches wirklich emissionsfrei fliegen kann. Davon hat die Firma jetzt im Jahr 2025 in einer neuen Pressemitteilung nicht überraschend, vielleicht für viele Expertinnen und Experten, ein bisschen Abstand genommen und gesagt, die Entwicklung dauert länger. aus unterschiedlichen Gründen. Ein Grund ist, dass sie befürchten, dass die Infrastruktur an den Flughäfen tatsächlich im Jahr 2035 noch nicht so weit ist, dass man wirklich dann den Wasserstoff, der potenziell dann wirklich der Kraftstoff der Zukunft für solche Flugzeuge sein könnte, auch überall tanken kann. Ein anderer Aspekt ist tatsächlich, dass man gesagt hat, die technische Entwicklung ist nicht ganz so weit vorangeschritten, dass wir wirklich zuverlässig, sicher, effizient und belastbar auch im Betrieb dieser Flugzeuge 2035 ein marktfähiges Flugzeug zur Verfügung stellen können. Aktueller Stand ist, dass die Entwicklung für die 2040er Jahre erwartet wird, in solch einem Passagierbereich bis zu 100 Passagiere tatsächlich ein Flugzeug zur Verfügung zu stellen, was emissionsfrei fliegen kann.
Es tut sich also ganz ordentlich was in Sachen elektrifiziertes Fliegen.
Definitiv bin ich der Überzeugung, dass wir diese Demo, dass es funktioniert, dass wir die brauchen. Wir müssen einfach mal zeigen, es geht. Das würde die Zuversicht sowohl der Kunden, also Kunden im Sinne von Airlines, die dann sagen, ach, das könnte unter Umständen ein Geschäftsmodell auch für uns sein. Das würde eine gewisse Klientel tatsächlich bedienen und würde einen Nerv treffen. Wenn man zeigt, es geht technologisch, wäre das genau der nächste Schritt. Und ja, die Nachfrage würde auch steigen. Das heißt also, Leute würden sagen, gut, ich fliege in Urlaub mit einem emissionsfreien Flugzeug. Das macht mir kein schlechtes Gewissen. Ich glaube, es gibt eine Nachfrage danach.
Ob am Ende die Batterie, die Brennstoffzelle oder eine Kombination aus Brennstoffzelle und Gasturbine das Rennen macht, wird sich erst in den kommenden Jahren zeigen. Aber eins ist klar, geflogen wird auch in Zukunft. Dann hoffentlich weit klimafreundlicher.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Alle 14 Tage erscheint eine neue Episode dieser Reihe. Von der Erde ins All ist ein Podcast von Daniel Finger in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Unsere Titelmusik stammt von Klaas Müller.